Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann. Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz.
Herzlich willkommen zurück. Heute sind wir in der Tipps und Tricks-Folge mit Oliver Streuli, CFO von Rieta, einem Unternehmen, das Textilmaschinen herstellt. Zur Erinnerung und natürlich auch, wer sich nicht erinnert, sollte eigentlich die erste Folge hören. Die war so spannend, die kann man auch 2-3 Mal hören. Und auf jeden Fall, bevor man jetzt zu den Tipps und Tricks kommt. Aber Rieta, ein Unternehmen, das Textilmaschinen herstellt, in einem sehr volatilen Markt unterwegs ist. Und Oliver, der dazu gekommen ist, indem er eigentlich als Assistent des CEOs von Stadler Rail eingestiegen ist und in diesem Imperium, könnte man durchaus auch sagen, sich dann super weiterentwickelt hat. Lieber Oliver, schön, dass du dich hier dem zweiten Gespräch auch stellst. Willkommen zurück.
Danke.
Und vor allen Dingen, dass wir jetzt ein bisschen davon profitieren wollen, was du selber so an Lesson Learned mitbekommen hast. Wir starten in der Folge immer gerne mit der Morgenroutine. Das heißt, wann stehst du normalerweise auf?
5:30.
5:30. Und um 5:30 klingelt der Wecker und der reißt dich auch raus?
Nee, der klingelt nicht. Ich stehe ohne Wecker auf.
Ah, du hast so einen Rhythmus, der ist jeden Tag gleich. Also auch,
9 von 10.
Auch am Sonntag?
Nee, da nicht. Da ist vielleicht 7:30, 8. Vielleicht mal 8:30, 9.
So. Okay, wir bleiben mal unter der Woche. 5:30. Was passiert als nächstes?
Putze mir die Zähne, mal eine Dehnübung, so als Kontra zum Sitzen.
Eine Übung, das heißt, das muss die Top-Übung sein.
Welche ist das? Ich setze mich da quasi mit flachen Füßen auf die Ferse, also so kauernd. Und eine tolle Übung. Und dann gehe ich in die Dusche.
Okay, so, dann wird geduscht. Dann haben wir 6 oder wie viel Uhr haben wir jetzt?
Ja, nee, das geht so 10 Minuten maximal. Duschen, dann rasieren, jeden Tag immer rasieren, wenn ich arbeite.
Ja, da muss man natürlich direkt mal schnell nachfragen, trocken oder nass?
Immer nass. Mit Pinsel, feinstes Dachshaar, Qualität muss sein.
Oh, okay. Oh ja, ganz klassisch, also englisch sozusagen.
Ja.
So, jetzt kommst du top gestylt da, also aus dem Bad wieder raus. Was passiert jetzt?
Da gehe ich hoch in die Küche und da ist meine 25-jährige Faema-Maschine ist dann warm gelaufen und dann trinke ich einen doppelten Espresso. Und bereite einen für meine bessere Hälfte vor, den ich dann noch serviere. Und dann habe ich den Tag mit einem Erfolgserlebnis begonnen.
Ah, super. Und dann steigst du als nächstes ins Auto und fährst zum Büro?
Ja, und da höre ich meistens im Podcast entweder zu was mich interessiert oder Nachrichten.
Aber jetzt mal ganz konkret, was sind deine 3 Top-Podcasts, die du gerne hörst?
Es wird ein bisschen geeky. Der Besenwagen, das ist ein Radsport-Podcast. Dann SRF4 News am Morgen und dann habe ich noch so Joe Rogan und so ein Podcast, weiß ich den Namen nicht, den spielt es immer ab, vom Norges, vom Investment Fund, die immer interessante Persönlichkeiten bringt.
Mhm. Ja. Wie lang ist die Fahrt zum Büro?
30 bis 35 Minuten.
Okay, das heißt, da kriegt man ja dann durchaus
wunderbar.
Was hin. Dann bist du normalerweise um wie viel Uhr hier?
Ja, dann als Konsequenz irgendwo zwischen 6:30, 7:30, 8, eigentlich immer.
Dann,
okay. Und es ist verboten, mir ein Meeting einzutragen vor 8 Uhr. Und ich brauche das.
Ah, okay. Das heißt, du kommst dann in dein Büro und willst dann auch erstmal Me-Time haben.
Ja.
Und diese Me-Time nutzt du wofür?
E-Mails checken, meine Agenda anschauen, was lesen, mir Gedanken zu machen zum Tag, was auch immer. Kann auch sein, dass ich dann zu den Leuten nach vorne gehe. Einfach nicht schon in ein Meeting rein zu müssen vor 8 Uhr. Das ist ein Privileg, das ich mir nehme.
Und wenn man dann den Rest des Tages nimmt, wie viel Prozent des Resttages sind dann tatsächlich Meeting-Geschichten?
Es kommt extrem darauf an. Wir haben die erste Woche des Monats, die Abschlusswoche. Da ist relativ wenig Meetings. Da arbeite ich an Projekten, habe Schule fix mit meinen Mitarbeitern, reise. Und die letzte Woche des Monats ähnlich. Und die zweite und dritte Woche sind Reviews, Konzernleitungssitzung, Verwaltungsratssitzung. Da bin ich eher fremdgesteuert. Ich würde sagen, im Schnitt ist die Hälfte bis 3/4 des Tages geplant. Und ich kämpfe darum, dass jeden Tag idealerweise ein paar Stunden frei bleiben.
Okay. Und der Kampf, der wird meistens gewonnen oder geht der verloren?
Den gewinne ich schon.
Den gewinnst du auch?
Man darf sich nicht zu ernst nehmen, dann geht's auch ohne.
Und jetzt haben wir überhaupt noch nicht, sind wir drauf gekommen, wann isst denn du zum ersten Mal was? Wir haben bis jetzt nur den doppelten Espresso. Was machst du dann im Büro?
Ja, ich kriege eigentlich immer Overnight Oats mit auf den Weg und je nachdem esse ich die dann im Verlauf des Morgens oder zum Mittagessen.
Okay.
Aber ich bin nicht der große Mittagesser eigentlich.
Und dann würdest du sagen, so ein normaler Arbeitstag, ohne jetzt besondere Projekte, endet bei dir wann?
So früh wie möglich, nein, Spaß beiseite. Irgendwann zwischen 6 und 8 Uhr. Mhm. Aber eher zwischen 6 und 7. Und halt Open End, es ist mir wichtig, dass wenn ich da bin, will ich fokussiert seinen Output generieren und auch nicht ein Zeichen setzen, dass der Chef immer 14 Stunden arbeiten muss. Die Karriere ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, auch als Mensch ist man dann interessant, wenn man noch was neben dem Berufsleben hat und auch ein Work-Life-Balance ist vielleicht mittlerweile nicht mehr so aktuell, aber wenn man effizient ist.
Mhm. Und wenn du dann nach Hause kommst, du hast ja in der vorherigen Folge gesagt, dass Radsport auch etwas ist, was dich persönlich interessiert, dann setzt du dich aufs Rad oder wann kommt das zum Zug?
Ja, das kommt ganz drauf an. Also der Sommer ist nicht wunderschön, da kann man abends bis 9:30 draußen Rad fahren. Das mache ich dann vielleicht 1-2 Mal die Woche, vor allem am Wochenende. Radsport ist wahrscheinlich mein größtes Hobby, aber ich bin einfach gerne draußen. Sei es Langlauf oder im Wald und ich brauche irgendwie das Gefühl, unterwegs zu sein. Das entspannt mich. Und unter der Woche ist dann halt meistens irgendwie im Trainingsraum, indoor, was dann nicht so prickelnd ist. Und da habe ich nicht immer die Überwindung, um das zu tun. Ab und zu gehe ich auch laufen.
Mhm. So, jetzt haben wir also schon mal so ein bisschen verstanden, wie du so tickst, wie du deinen Tag gestaltest. Jetzt, wenn es um Tipps und Tricks geht und du jetzt als CFO für Effizienz sorgen musst, dann willst du ja auch selber effizient sein. Was gibt's denn da für Tipps?
Immer wissen, weshalb ich was tue. Das hat Vor- und Nachteile. Ich bin eher transaktional orientiert. Das heißt, mit mir im Meeting ist sehr selten eine Philosophiestunde, sondern es geht immer irgendein Problem zu klären und Dependenz abzuarbeiten und möglichst wenig zu sagen und möglichst viel auszudrücken damit. Das ist sicher ein Effizienztreiber. Und dann sich nicht überall einzumischen und überall alles entscheiden zu wollen, das treibt sie Effizienz. Weil als Chef ist es ganz zentral, die Organisation zu befähigen. Und das macht man nicht damit, indem man alles selbst macht und selbst entscheidet. Also nicht bottleneck sein, das ist ein großer Effizienztreiber.
Was aber auch bedeutet, dass man bei gewissen Dingen loslassen muss, damit andere eigenverantwortlich das vorantreiben können.
Ja.
Fällt dir das leicht?
Relativ, wenn ich das Gefühl habe, dass das Team stimmt, dann fällt mir das leichter. Ganz wichtig, und gehen ein bisschen auf die, wie ich die Rolle als Chef interpretiere, das Ziel vorzugeben. Wo wollen wir hin? Und nicht den Weg, sondern einfach, wo gehen wir nach Osten, Westen, Norden oder Süden? Das muss klar sein. Und das muss vom Chef kommen oder vom Team erarbeitet, aber das ist der Anfang. Dann Hindernisse aus dem Weg schaffen, wenn es unüberbrückbare Hindernisse gibt. Das ist auch mein Job. Eingreifen, wenn wir weg vom Kurs sind. But let do experts the expert work. Das ist dann auch wichtig. Also sich dann da irgendwo eine Linie ziehen. Und wenn man sich auf das beschränkt, geht es relativ einfach. Und wenn man die richtigen Leute am Werk hat, ist das auch...
Wenn du jetzt sagst, so die richtigen Leute, und du hast ja auch im anderen Interview erzählt, du hattest die Chance, dein Team selber zusammenzustellen. Was war dir dabei wichtig bei der Auswahl?
Mindset. Mindset und Potenzial. Ich habe gelernt, dass wenn das so ein bisschen wie, ein Plakativ ist wie ein Holz. Aus dem schönen Holz kann man fast alles schnitzen. In Anführungszeichen. Und das ist das Potenzial. Und der Mindset, das ist halt eben lernen zu wollen, was verändern zu wollen. Das ist wichtig und auf den Task ausgerichtet, dann halt auch die richtigen Charaktere zusammenstellen zu können. Und man kann nicht nur ein Team von jungen, wilden, ambitionierten haben, sondern es braucht dann auch eine gute Mischung aus Erfahrung und Ambition. Mhm. Aber so Mindset, Cultural Match und Ambition, das sind schon die wichtigsten Kriterien. Fachlich, ganz ehrlich, wenn die ersten Elemente stimmen, da kann man alles lernen.
Eigentlich erscheint mir das, ohne ihm jetzt diese Worte in den Mund legen zu wollen, auch ein bisschen die Kriterien zu sein, nach denen du ausgewählt wurdest von Peter Spuhler damals, nämlich Mindset, funktioniert es auf der persönlichen Ebene und von den Werten und eben Potenzial, was bringt der mit, wofür glaube ich ihn einsetzen zu können. Hätte ich jetzt so vermutet, müssten damals auch schon die Kriterien gewesen sein.
Wahrscheinlich schon. Es ist auch einfach dahingesagt, oder? I lead leaders. Mhm. Ich führe nicht den Eifer des Spezialisten. Entsprechend kann ich mich da mehr auf Soft-Kriterien auch fokussieren in der Rekrutierung und mich darauf verlassen, dass die Expert-Tätigkeiten dann auch geschehen. Aber ja, ich sehe da sicher gewisse Parallelen.
Okay. Was gibt's noch für Tipps? Hast du Tools, die du empfehlen kannst?
Eine saubere Agenda. Meetings beginnen immer pünktlich. Das ist ein kleines Detail. Es geht so ein bisschen das Thema rein, Vorbild zu sein. Es ist ein Zeichen des Respekts, dass man pünktlich erscheint und pünktlich beginnt und auch keine Overruns macht, dass man sich nicht so wichtig nimmt. Und das sind einfache Elemente in der Teamführung. Ist mir immer wichtig, dass zu Beginn des Meetings kläre oder sicherstelle, dass das klar ist, was ist der Sinn und Zweck des Meetings, was ist das Problem, das es zu lösen gilt. Und nicht nur ich sage es, sondern mir ist wichtig, dass das die Leute auch so sehen, dass wir uns da einigen. Und dass ich dann zuhöre, mich zurücknehme. Ich versuche in den Meetings weniger zu sprechen als zuzuhören.
Mhm. Fällt dir das leicht? Oder bist du eigentlich auch mal schnell mit dem einen oder anderen, das könnten wir doch so machen, dabei?
Man muss sich disziplinieren, aber es fällt mir immer leichter. Und der Hintergrund ist der folgende: Wenn ich in ein Meeting reinkomme und ich sage, schau, das ist das Problem und so, alle sind in Agreement und ich weiß schon genau, wie man das machen müsste. Dann sage ich, schau, jetzt du machst das, du machst das, du machst das, bis dann, wir treffen uns nächste Woche wieder. Das kann funktionieren, aber nur, wenn ich muss, in einer Krisensituation, wenn es schnell gehen muss, wenn ich mehr Manager bin als Leader. Aber es ist in meiner Erfahrung viel effektiver, wenn ich mal ruhig bin und sage, wie könnten wir jetzt das lösen? Und dann lasse ich vielleicht ein bisschen zappeln. Und wenn es dann kommt, dann sage ich, tolle Idee, finde ich toll. Möchtest du das gerade umsetzen? Dann ist es seine Idee, dann habe ich es ihm nicht aufdoktriniert. Seine Idee und dann hat er Ownership und das viel effektiver langfristig.
Und wenn er eine andere Idee hat als du?
Wenn sie besser ist, dann nehme ich die gerne an. Deshalb versuche ich ja mehr zuzuhören, als selber zu sprechen.
Okay. Du hast eben schon gesagt, du führst Führungskräfte. Was hast du da an Tipps und Tricks? Weil das ist ja für viele etwas, was sie erst im Laufe des Berufslebens so ein bisschen lernen auch müssen, nämlich dann, wenn man Karriere macht und der Einflussbereich immer größer wird und wo man manchmal reingeschmissen wird und sagt, oh, das erschwert manchmal mein Leben, statt dass es mich erleichtert, weil jeder mit seinem persönlichen Background, der Befindlichkeit, der Tagesform an mich herantritt, da habe ich eigentlich gar keine Lust, mich so individuell auseinanderzusetzen. Wie siehst du das?
Das ist die schönste Aufgabe, die es gibt. Es ist ein Privileg. Und ich sehe das auch, man hat nicht Verantwortung für eine Funktion, sondern man hat Verantwortung für Menschen am Ende des Tages. Und mir gibt es nichts, gibt mir so viel Befriedigung, wie wenn ich zum Beispiel sehe, dass sich jemand grandios entwickelt hat, dass er etwas erfolgreich umgesetzt hat, obwohl die Umstände schwierig waren. Und so, wenn ich über Führung versuche zu philosophieren, das Wichtigste ist wahrscheinlich Vorbild. Weil nur über Vorbild gibt es auch so diese Authentizität. Also wenn ich etwas von jemandem verlange, wenn ich gern hätte, dass Meetings pünktlich beginnen, muss ich meine selber auch pünktlich beginnen. Ein einfaches Beispiel, sonst funktioniert das nicht.
Und du sprichst mal von pünktlich beginnen. Wie ist eigentlich
das
pünktlich
ein
aufhören?
Beispiel.
Das nee, ist ein wie, Beispiel. Ist, wie ist es mit pünktlich aufhören?
Wäre gut, wenn ich jetzt aber zum Beispiel keinen Anschlusstermin verletze, dann tue ich ja niemandem weh. Mhm. Entsprechend geht dann Substance schon over Form im Zweifelsfall. Aber es ist so, wenn Leute auf Leute warten und ich nehme mir das raus, dass ich dich jetzt warten lasse. Mhm.
Wie stehst du als Führungskraft zum Thema Homeoffice?
Sehr kritisch.
Warum?
Weil ich der festen Überzeugung bin, dass das Implizite, was am Arbeitsplatz geschieht, unersetzbar ist. Jetzt muss man das ein bisschen differenzieren. Homeoffice, wenn ich auf Reisen gehe oder das mal gut reinpasst, dann nehme ich mal einen Tag. Aber gerade als Führungskraft, wenn ich nicht da bin, dann passiert ganz viel nicht. Und es geht nicht um E-Mails oder um Calls, sondern es geht darum, dass man mal was anspricht, dass man da ist, dass man spürt, wie es der Unternehmung geht. Und sehe ich sehr kritisch. Jetzt, ich würde niemals Homeoffice abschaffen, sondern es ist, muss der Anspruch sein, der Unternehmung ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo die Leute kommen.
Das heißt, gibt es da eine Politik bei euch im Hause?
Ja, man kann 2 Tage nehmen. Das ist auch notwendig. Ich sehe das schon ein. Wir haben Spezialisten, die kommen teilweise von weit her, arbeiten bei uns. Die sind 3 Tage hier, 2 Tage arbeiten sie von zu Hause. Das ist absolut machbar und auch sinnvoll. Ich habe jetzt mehr aus meiner Perspektive als Führungskraft gesprochen. Mhm. Ich habe immer ein leicht schlechtes Gewissen, wenn ich Homeoffice mache. Das kommt vielleicht einmal im Monat, einen Tag vor. Weil ich das Gefühl habe, ich muss da sein, auch für die Leute und damit ich das auch so ein bisschen spüre. Mhm. Und es macht die Dinge sicher nicht einfacher. Mhm. Vermeintlich schon, aber...
Okay. 2-Tage-Regelung haben viele Unternehmen, habe ich so das Gefühl, aktuell. Am Anfang war es mal mehr. Viele töpfen ja auch so ein kleines bisschen zurück und reglementieren das etwas stärker. Wobei man da häufig feststellt, dass es eine Diskrepanz zwischen eben Führungsebene und Mitarbeiterebene gibt. Führungsebene restriktiver, sieht das Thema restriktiver. Mitarbeitende hätten eigentlich schon gerne Flexibilität und würden natürlich nicht unterschreiben, dass sie zu Hause weniger produktiv sind als im Büro.
Ja, das würde ich auch niemandem unterstellen. Mhm. Aber man muss das schon ein bisschen reflektieren. Diese Flexibilität wird heute verlangt. Und die wird sogar nicht im Lohn verlangt. Als eigentlichen Lohnbestandteil. Nur als Beispiel, ich gehe mal kurz einkaufen. Oder ich mache mal noch kurz die Wäsche nebenbei. Ich mag das jedem gönnen, aber wenn ich rein nur das Unternehmen anschaue, dann verlangt der Mitarbeiter eigentlich mehr als vorher. Und die Frage ist, alle die, die jeden Tag zur Arbeit erscheinen, was kriegen denn die? Und ich bin eigentlich dafür, dass man strukturell den Arbeitsplatz attraktiver gestalten sollte, beispielsweise Essen, Events, Sportprogramm, damit die Leute wirklich sagen, hey, die Flexibilität ist gut, aber ich nehme die nicht immer 2 Tage die Woche, sondern ich mache das vielleicht noch, wenn ich muss, da und dort, aber ich komme wirklich gerne zur Arbeit. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor auch einer funktionierenden Unternehmenskultur, dass die Leute zusammenfinden. Bin ich überzeugt davon.
Okay.
Aber restriktiver Regeln, das ist wahrscheinlich nicht die Lösung.
Mhm. Ja, spannend. Das ist ja auch die Frage, wie gewinnt man junge Talente?
Genau.
Weil es da so einen gewissen Shift gegeben hat in den Erwartungen. Und man will ja weiterhin die Besten haben, die es am Markt gibt. Und dann ist die Frage, auf was kann ich da eingeben? Oder wie kann ich ihnen die eigene Regel so schmackhaft machen, dass sie eben freiwillig, so wie du es geschildert hast, kommen und auch das wollen.
Als Beispiel, meine Karriere wäre niemals so verlaufen, wenn ich mein ganzes Studium aus dem Homeoffice rausgemacht hätte. Mhm. Niemals.
Okay, du bist also das lebende Beispiel für...
Ach, es gibt einfach, es gibt Gelegenheiten, Opportunitäten und das Leben geht über E-Mail und Teams hinaus.
Ja. Guck doch mal auf deine Liste, was du noch für Tipps und Tricks für uns mitgenommen hast.
Ich glaube, in der Führung, ich sehe die Führung so dreifaltig, die Dreifaltigkeit der Führung. Man ist irgendwie immer Manager, man ist Leader und man ist Mentor. Und Learning von mir ist, dass das muss situationsgerecht angewendet werden. Beispiel, in der Krisensituation muss ich Manager sein. Dann schreibe ich im Notfall das Protokoll selbst, die Dependenzenliste, I follow up, I care about Deadlines, aber ich gebe eigentlich relativ klar vor, was ich will bis wann. Das ist aber nicht nachhaltig, rein ressourcenmäßig. Entsprechend muss ich auch Leader sein, wo ich mich dann ein bisschen zurücknehme. Vielleicht das Beispiel wie vorhin, ein Meeting, die Leute auch machen lassen, Ziele definiere und dann den Weg überwache, eingreife nur, wenn es sein muss. Und da bin ich noch der Mentor. Der Mentor, der geht dann über das Berufliche auch hinaus, wo ich schaue, wo ist das Potenzial des Mitarbeiters, wo ist er heute, wie kriege ich denn dahin, was kann ich machen, abgesehen vom Daily Business. Und ich glaube, wenn man sich an dem versucht zu orientieren, dann ist man eine relativ breit abgestützte Führungsperson, wenn man das auch gut macht, dann natürlich. Ansonsten, ja, ich glaube, ich habe über Führung schon viel gesprochen, vielleicht die Rolle als CFO. Für mich ist ein CFO ein Einskunstläufer.
Okay.
Ja.
Weil er viele Pirouetten.
Ja, weil er sich immer drehen muss. Okay. Jeden Monat aufs Neue. Spaß beiseite. Es gibt eine Pflicht und eine Kür, wie beim Eiskunstlauf. Und ohne Pflicht keine Kür. Und ich sehe die Pflicht eines CFOs, das ist, ein IKS sicherzustellen, eine Governance sicherzustellen, ein Audit durchzuführen, dass das Berichtswesen funktioniert, eine stabile Organisation, so das muss, so die Basics. Und wenn man die nicht hinkriegt, dann kommt man gar nicht zur Kühe wie der Eiskunstläufer. Wenn der in der Pflicht schon stürzt, dann kein Finale. Und dann eigentlich die Kühe, und das ist das Interessante in Ergänzung, das ist dann, wie erreichen wir strategische Ziele, ich arbeite an M&A mit, ich bin der Sparringpartner des Business, ich kümmere mich auch mal um Kunden, ich mache Talententwicklung. Das sind dann so die On-Top-Aufgaben. Aber ich glaube, das so zu unterteilen, und sehr häufig denken die Leute, wenn sie die Pflicht erledigt haben, dann endet das. Und sie einfach darauf hinzuweisen, nee, das ist schön, aber ich rufe auch nicht die IT jeden Morgen an, wenn mein Laptop funktioniert. Das ist die Pflicht.
Was würdest du sagen, so overall in deinem Job, wie viel Prozent macht der Pflichtteil aus, wie viel Prozent der Kürteil?
Ein Drittel, zwei Drittel. Und zwar nicht, weil ich so gut bin, sondern weil ich für den Pflichtteil sehr, sehr gute Leute habe, die das für mich erledigen und das auch besser können als ich. Sprechen kann ich mich darauf konzentrieren. Ich sehe mich in erster Linie nicht als CFO, sondern als Konzernleitungsmitglied. Sobald ein C im Titel ist, dann kann man nicht mehr sagen, der andere ist schuld. Also ich bin für die gesamte Unternehmensperformance verantwortlich, die strategische Ausrichtung. Entsprechend sollte ich mich mehrheitlich auch mit dem befassen können.
Würdest du sagen, ein Drittel Pflicht, zwei Drittel Kür ist auch sowas wie ein Zielwert, oder würdest du sagen, da willst du dich noch von weg entwickeln, weiterentwickeln?
Ja, ich denke, man sollte niemals detached sein. Also wenn ich dann nicht mehr weiß, was jetzt im IFRS geändert hat und einfach sage, ja, die machen das da hinten, dann ist sicher falsch. Also da muss immer ein Pflichtteil, muss immer dabei sein. Natürlich kann man die Kür immer noch ausbauen. Das ist ja das ein Zweck der Kür, dass man da immer höher und weiter dreht.
Ja, man möchte ja auch Olympiasieger werden.
Ne? Ja.
Okay, genau. Hast du noch was auf deiner Liste, wo du sagst, das muss ich jetzt hier noch unterbringen?
Ja, ich habe gesagt, versuchen mehr zuzuhören als selbst zu sprechen, wenn man einfach mehr mitnimmt. Kommunikation. Mhm. Man kann nie zu viel kommunizieren. Als Chef macht man immer den Fehler, man denkt, ich habe es ja gesagt. Du hast es erst gesagt, wenn du es selbst nicht mehr hören kannst. Wo stehen wir? Was haben wir für Prioritäten? Weshalb tun wir das? Weshalb ist es wichtig? Das kann man nicht so oft wiederholen. Dann sich nicht zu ernst nehmen. Ich sehe, dass es sehr stark, als ich begonnen habe, nach dem Studium zu arbeiten, wir waren wichtig in der Brand, der Unternehmung, die Aussicht, vielleicht mal Managing Director zu werden, Eckbüro und guter Lohn. Heute ist das sehr viel vielfältiger. Leute müssen informiert werden, die wollen verstehen, weshalb sie was tun, die wollen Anerkennung, die über das reine Monetäre hinausgeht. Das ist eine große Chance als Führungskraft. Und sich dann einfach nicht so wichtig nehmen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also 24/7 gilt, wenn notwendig. Das ist aber im Normalfall vielleicht einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Das kann mal Ausnahmezustand sein, aber der Chef, der ist auch mal offline. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist er ein schlechter Chef, weil da funktioniert die Organisation nicht. Konsequent ein Stellvertreter. Also wenn ich Teammeetings mache, in denen man ist in Firmen, dann kommt der Stellvertreter. Und wenn dann Personalthemen, dann kann man immer noch diskutieren, ob ich das dann bilateral anschaue, aber sich nicht zu ernst nehmen und sich auch mal zurücknehmen, um die Leute zu befähigen. Das habe ich gute Erfahrung damit gemacht. Und der letzte vielleicht noch, Leute zu rekrutieren und einzustellen, die besser sind als einem selbst. Also ich versuche immer Leute einzustellen, die gescheiter sind als ich. Das löst viele Probleme.
Okay, das sind natürlich dann auch richtig gute Leute wissen auch, dass sie gut sind, weil sie gucken nach rechts und links und sehen dann im relativen Vergleich, dass sie das schon hervorragend hinbekommen. Das heißt, die brauchen dann auch die Anerkennung und das Spielfeld, um dieses Potenzial auf den Boden zu bringen. Das würdest du ihnen dann auch bieten?
Ja, das ist natürlich schon die Herausforderung. Wenn ich 10 solche Direct Reports habe, dann bricht irgendwann Chaos aus wahrscheinlich. Sonst braucht man einen guten Mix. Hm. Was ich damit sagen möchte, ist auch, mich interessiert das CV bedingt. Da kommen wir ein bisschen auf das Eingangsthema mit Mindset. Aber wenn ich merke, wow, da ist viel Potenzial da, dann bin ich auch bereit, über gewisse Dinge hinweg zu blicken. Und die Leute merken das dann auch bei mir. Also wenn ich die sehr gescheiten Leute dann habe, dann ja, Selbstbeurteilung, oder? Dann ist dann alles auf grün und tiefgrün. Und ich sage aber immer, schau, ich messe immer relativ zu dem, was du kannst. Und wenn jemand 300 kann und bei 150 ist, kriegt er eine schlechtere Bewertung, als wenn jemand 200 kann und bei 150 ist, weil es in Ehren sein Potenzial dran. Und die dann so zu kitzeln und zu entwickeln, das macht sehr viel Freude.
Ja, sehr spannend. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps und Tricks. Dieses Kommunizieren würde ich natürlich am liebsten mal bei deiner zukünftigen Frau erfragen, ob du das auch...
Bin ich ganz schlecht drin.
Aber bist du ganz schlecht drin plötzlich? Oh mein Gott, okay. Ja, so ist das manchmal. Du hast in der ersten Folge gesagt, du heiratest bald, dafür vieles, alles Glück der Erde.
Danke.
Für euch beide natürlich, dass sich auch eure Beziehung so entwickelt, wie ihr beide das eben wollt und was ihr da als Weg vor euch seht. Und dir natürlich viel Erfolg bei deiner jetzigen und allen zukünftigen Tätigkeiten, die dann noch kommen werden.
Vielen Dank, Dirk.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.